Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie kennen wahrscheinlich eine Gewinn-Verlust-Rechnung. Also im Grunde eine Liste, ob ein Unternehmen, aber auch ein Verein, eine Kirchengemeinde, eine Verwaltung in einem bestimmten Raum Geld verdient oder verliert. Man listet die Einnahmen auf und die Ausgaben und am Ende bleibt entweder ein Gewinn oder ein Verlust übrig. Alle weiteren Fragen dazu an unseren Finanzkirchmeister. Was wäre, wenn man jetzt aber eine Gewinn-Verlust-Rechnung auf unser Leben anwenden würde? Also positive Dinge in unserem Leben, positive Erlebnisse, Handlungen wären quasi Gewinne und Dinge, die uns zurückgeworfen haben, die uns schmerzen, die nicht gut waren, quasi Verluste. Und dann würde man mal auflisten. Ein gutes Elternhaus, ein Gewinn. Vielleicht schon in was für einem Land, in was für einer Zeit ich geboren bin. Schulische Leistung, ein Gewinn oder ein Verlust, je nachdem. Dann kommt vielleicht eine Ausbildung dazu, die war nichts. Ein Verlust, vielleicht eine Beziehung, die kaputt gegangen ist, ein Verlust. Berufliche Erfolge, Gewinn. Ehepartner gefunden, Gewinn oder nicht gefunden, Verlust. Vielleicht ehrenamtliches Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr oder in der Kirchengemeinde, in der Kommunalpolitik, Gewinn. Gestern nett zu einer alten Dame gewesen, habe Lächeln und Dankbarkeit bekommen, Gewinn. Und irgendwann kommt der Strich unter alles. Und dann stellen die einen fest, auch wenn es ein bisschen Verlust gab, am Ende bin ich dankbar für ein Plus auf meinem Lebenskonto. Und damit meinen wir, mein Leben ist sinnvoll. Andere kommen aber vielleicht zu dem Ergebnis, ja, es gab auch schöne Zeiten, aber ehrlicherweise ist mein Leben eine Verlustrechnung. Mein Leben macht keinen Sinn. Bei all dem ist die spannende Frage, woher kommt eigentlich der Maßstab? Warum bewerte ich das eine so und das andere so? Und wer sagt eigentlich, dass ein Verlust ist? Kann man eine Rechnung verändern, eine Bilanz umstellen? Im Predigttext für heute geht der Apostel Paulus auf seine Lebensrechnung ein, auf seine Lebensbilanz und sagt, warum sich das radikal verändert hat. Ich lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 3. Paulus schreibt: Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so dem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Herr, so gib uns nun offene Herzen, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte in drei Schritten über diese Worte von Paulus nachdenken. Erster Schritt: Der größte Gewinn ist die Gemeinschaft mit Jesus. Und dazu möchte ich nochmal auf die Lesung eingehen. Wir haben ja diese kleine, wunderbare Geschichte vom Schatz im Acker gehört. Ich möchte ihn noch mal lesen, ist ja nur ein Vers. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. So einfach, so schön und so gewaltig. Da ist wahrscheinlich ein Arbeiter, der den Acker pflügt, obwohl es genau genommen da gar nicht steht. Wahrscheinlich ein einfacher Tagelöhner, denn das Feld gehört nicht ihm. Und es ist harte Arbeit. Er muss schuften, um seine Familie zu ernähren. Und auf einmal hängt der Pflug an etwas Hartem und er denkt, nicht noch ein Stein. Und dann geht er hin und guckt und sieht auf einmal die Ecke einer Kiste. Und dann buddelt er neugierig und entdeckt eine Schatztruhe. Vielleicht guckt er auch schon rein, sieht das Gold glitzern, stößt einen kleinen Schrei aus. Er guckt nach rechts und nach links, keiner hat ihn gesehen. Und jetzt beginnt er zu träumen. Was wäre, wenn dieser Schatz ihm gehörte? Was könnte er alles tun? Seine Familie, ein neues Haus kaufen, ein Auto, ach nee, gab's noch nicht. Sein ganzes Leben würde sich verändern. All die Sorgen wären weg. Er hätte eine finanzielle Grundlage. Doch dann setzt die Vernunft ein. Moment, der Acker gehört mir gar nicht. Der Schatz gehört rechtlich dem Landeigentümer. Er hält einen Moment inne und schmiedet einen Plan. Könnte ich nicht diesen Acker erwerben? Dann würde der Schatz automatisch mir gehören. Und jetzt fängt er an zu rechnen. Wie viel Geld kann ich zusammenbekommen? Kann ich mir etwas leihen? Muss ich etwas verkaufen? Muss ich vielleicht alles verkaufen? Schmuck, Erbstücke, vielleicht sogar das kleine Häuschen oder die kleine Wohnung? Und es heißt so schön, in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. So schön, dass Jesus hier sagt, in seiner Freude. Er ist nicht getrieben von Angst und Druck und Gier. Er freut sich so, dass sich sein Leben ändern wird, dass er für sich und seine Familie etwas Neues aufbauen kann, dass er alles gerne loslässt und sich dem Neuen zuwendet. Er hat einen gewaltigen Schatz gefunden und das verändert alles. Und dieses Bild steht für das, was passiert, wenn Menschen Gott finden, wenn Menschen Jesus begegnen. Der Glaube an Jesus Christus ist so etwas wie ein kostbarer, schöner Schatz, der alles verändert. Ich bekomme auf einmal einen Sinn. Ich bin geliebt und geborgen, ein Königskind. Ich habe einen Wert, bin angesehen. Er trägt meine Schuld. Er trägt meine Sorgen. Er hilft mir, Gutes zu tun, Salz und Licht zu sein in einer Welt, die das so dringend braucht, sein Reich zu bauen. Ich habe auf einmal eine Aufgabe. Ich kann dem Hamsterrad der Sinnlosigkeit und des Scheiterns entkommen, habe Halt unter den Füßen. Sein Geist wirkt in mir. Jesus ist an meiner Seite, bei allem, was passiert. Er, der wunderbare, treue, liebevolle Gottessohn. Das ist der größte Schatz. Philipp Spitter singt: Könnt ich's irgend besser haben als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesus Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Der Schatz. Zweiter Gedanke, zweiter Schritt. Der Clou ist nun, dieser Schatz hat Konsequenzen. Umkehrung der Werte, die Prioritäten verschieben sich. Als der Arbeiter diesen Schatz findet, ging er hin und verkauft nun alles, was er hat. So erzählt Jesus die Geschichte. Er erzählt sie nicht so, dass er den Schatz fand, ihn nahm und glücklich war bis ans Ende seiner Tage. Der Schatz im Acker kostet was. Er kostet ihn sogar alles. Der Mann muss Dinge aufgeben, Liebgewordenes. Ansonsten kann er den Schatz nicht bekommen. Von Dietrich Bonhoeffer stammt dieser Ausdruck teure Gnade. In seinem Buch Nachfolge geht er darauf ein. Gott macht uns ein Geschenk, seine Gnade, seine Liebe, sein Heil. Er schenkt diesen Schatz im Acker, aber obwohl es ein Geschenk ist, kostet es etwas. Nicht in dem Sinn, dass man dafür was bezahlen muss, sonst wäre es ja kein Geschenk. Aber in dem Sinn, dass ich an meinem Leben etwas ändern muss, um das Geschenk anzunehmen. Also ich meine, stellen Sie sich mal vor, ich schenke Ihnen eine Villa mit Pool am Stadtrand. Villa mit Pool. Um das Geschenk anzunehmen, müssten Sie aber Ihr altes Haus verlassen und dort einziehen, sonst haben Sie da nichts von. Ein Geschenk, dessen Annahme eine grundlegende Veränderung erfordert. Jesus hat den Jüngern ein neues Leben geschenkt, voller Sinn und Abenteuer, voller Zukunft und Herausforderungen. Aber sie mussten das Alte verlassen. Sie mussten aus ihrem Alltagstrott raus und ihm nachfolgen. Wenn sie zu Hause geblieben wären, in ihrem Alltag, hätten sie davon nichts oder fast nichts mitbekommen. Billige Gnade, so Bonhoeffer, verschweigt das und redet nur über Gottes Liebe. Nur so, dass man immer sagt, Gott liebt dich, du bist wertvoll, Gott ist immer da, Gott hört deine Gebete. Und verschweigt, du musst dein Leben ändern, es kostet dich alles. Bonhoeffer schreibt, billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünde. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Teure Gnade heißt, ich muss Altes loslassen, um Neues, Schöneres zu bekommen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir ganz gut darin sind, billige Gnade zu verkünden. Und dass es uns schwer über die Lippen geht, zu sagen, ja, es kostet aber etwas. Und jetzt sind wir bei Paulus und seiner Gewinn-Verlust-Rechnung, wo er nämlich im Philipperbrief genau das sagt, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu. Paulus war stolz auf seine Leistungen, auf seine Renommee, seine Abstammung, seine Frömmigkeit. All das hatte er auf seiner Lebensrechnung. Und am Ende stand, ich lebe mit Gewinn. Denn ich bin ein frommer Mensch. Durch meine eigene Gerechtigkeit. Und jetzt hat er Jesus kennengelernt und in seiner Tiefe begriffen, dass er selbst doch gar nicht so gut war. Er war ein eifriger, frommer Mensch, aber letztlich, so sagt er, ging es von Egoismus und Selbstdarstellung und ging es von ihm selber aus. Er drehte sich um sich, trotz seiner Frömmigkeit. Er hat letztlich auf sich selber gebaut. Jetzt ist er dem Gekreuzigten begegnet und ihm gehen die Augen auf. Und jetzt verachtet er seinen Egoismus und die Selbstverliebtheit und sagt, all das erachte ich für Dreck. In der Nachfolge Jesu kommt es zu einer Umwertung der Werte. Friedrich Nietzsche hat ja diesen Begriff geprägt, Umwertung aller Werte. Er meinte es aber umgekehrt. Er wollte weg von dem christlichen traditionellen Wertesystem. hin zu einer menschlich autonomen Welt, wo es um menschliche Stärke und Selbstverwirklichung ging. Bei Paulus ist es genau umgekehrt. Er will die selbstbezogenen Maßstäbe, dass ich mich um mich kreise, dass es letztlich um mich geht, gerade aufgeben hin zu einem Christus-zentrierten Leben, in dem Gewinn bedeutet, Christus zu haben, zu erkennen, für ihn da zu sein. Die spannende Frage ist jetzt, welche Werte bestimmen unser Leben, dein Leben, mein Leben? Was rechnest du bei dir auf der Plusseite deiner Gewinn- und Verlustrechnung? Und was passiert, wenn Jesus auf einmal hineinkommt? Er füllt die Plusseite aus und alles andere wird ganz klein. Du brauchst dich nicht mehr selbst zu rechtfertigen. Du brauchst nicht mehr Dinge krampfhaft zu tun, um dein Leben sinnvoll zu machen. Du musst nicht mehr Dinge tun, damit andere dich mögen. Du bist geliebt und du bist wertvoll. Dein Leben ist schon im Plus. Du bist jetzt frei, für andere da zu sein, frei für den Bau des Reiches Gottes. Das ist jetzt deine Aufgabe. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Du kannst und musst alte Dinge loslassen, mit Freude, um das zu tun, wozu Jesus dich ruft. Ich muss mich nicht mehr sorgen, weil ich weiß, Jesus sorgt für mich. Ich muss nicht mehr nach Sicherheiten greifen, Geld anhäufen, damit ich Sicherheiten habe. Ich weiß, Jesus ist meine Sicherheit. Oder Gesundheit. Ich muss mich nicht krampfhaft an Gesundheit festhalten, weil ich weiß, dass Gott mich hält im Leben und im Sterben und mir einen Sinn auch jenseits dieses Leibes gibt. Oder ich muss mich nicht krampfhaft an dieser Welt festhalten, als ob sie alles ist, was wir haben. Ist sie nicht. Diese Welt wird vergehen und Gott wird eine neue Welt schaffen. Ich kann mich an Dingen festhalten, zu denen Jesus mich sendet, hinzugehen zu Menschen, die mich brauchen, Gutes zu tun, das Evangelium zu verkünden, das Reich Gottes zu bauen. Es kommt zu einer Umwertung der Werte. Der Schatz, Umwertung der Werte und noch ein dritter, letzter Schritt, den Schatz immer wieder neu entdecken. Paulus schreibt: In ihm, dass ich in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so in seinem Tode gleichgestaltet werden. Ihn möchte ich erkennen. In ihm will ich gefunden werden. Paulus fokussiert sich ganz auf Jesus Christus und will ihn erkennen, immer mehr, mit ihm verbunden werden. Er will an ihm dranbleiben, ihn immer tiefer und besser erkennen und lieben. Als Christen passiert es oft, dass unser Christsein zur Gewohnheit wird und es wird zu einer Art Wertesystem. Das macht man halt so. Man geht sonntagmorgens in die Kirche. Man geht in einen Hauskreis, man spendet ein bisschen. Das macht man so. Aber das Zentrum, den Schatz selber, verlieren wir aus den Augen. Und dann wird das Ganze manchmal anstrengend und dröge. Paulus sagt, ich will immer an Jesus selbst dranbleiben, in seiner Kraft leben, seine Hoffnung in mir haben. Dann bleibt Christsein lebendig. Und ich glaube, wir brauchen das auch, den Fokus auf Jesus Christus. Das ist wie in der Ehe. Da schleicht sich das auch manchmal ein, dass man die ganzen Aufgaben im Haus verteilt. Der eine kauft ein, der andere passt auf die Kinder auf, der andere macht sauber, dann ist die Gartenarbeit. Man organisiert den Alltag und gibt sich die Klinke in die Hand. Und auf einmal realisiert man, wir haben uns beide aus den Augen verloren. Und was macht man da? Man verabredet sich mal wieder. Ein Abend zu zweit. Man redet, hört einander zu, schaut sich in die Augen. Ihr Lieben, so ist das mit uns Christen auch. Viele Christen leben in einer Zweckbeziehung zu Jesus. Sie machen die ganze Zeit etwas für Jesus, für Gott und wissen, er ist irgendwie da, aber sie begegnen ihm nicht mehr. Sie verbringen keine Zeit mit ihm. Sie lieben ihn nicht mehr. Und Paulus sagt, ich will Jesus wieder neu vor Augen haben, ihn neu erkennen und entdecken, wieder neu seine Kraft, seine Schönheit, seine Hoffnung in mir spüren. Und wie schaffen wir das? Indem wir wie bei der Ehe Zeit füreinander haben, damit wir die Augen von der Schöpfung hin zum Schöpfer, von dem Geschaffenen, von den Gaben hin zum Geber richten, auf Jesus sehen. Probiert das mal aus, in der Bibel zu lesen und dann wirklich einen Moment zu sagen, so, Herr Jesus Christus, jetzt will ich auf dich schauen, deine Schönheit, deine Treue, deine Liebe bestaunen, den Schatz wieder neu entdecken und bestaunen. Es gibt ein Lied von einem englischen Musiker, Graham Kendrick, das genau diese Bibelstelle zum Thema hat. Und er dichtet, das ist jetzt auf Deutsch übersetzt, alles, was mir einst so wertvoll schien, was die Welt verehrte als Gewinn, achte ich für nichts, lauter Schaden nur, leer und wertlos im Vergleich zu dir. Dich erkennen, Jesus, dir nahe sein, das ist mein höchstes Ziel. Du bist alles für mich, Freude, Trost und Zuversicht, und ich lieb dich, Herr. Wir haben einen Schatz, und dieser Schatz verändert unsere Werte. Und es gilt, diesen Schatz wieder neu zu entdecken, immer wieder und ihn zu bestaunen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.